direkt aus Europa, Nummer 286, Seite B.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Am Mikrofon ist weiterhin Dirk Müller. Einen schönen guten Morgen. Deutschlandfunk gleich 7 Uhr und 50 Minuten in 10 Minuten 8 Uhr. Heute vor 15 Jahren fiel die Berliner Mauer. Die Grenzen zwischen den beiden deutschen Staaten wurden geöffnet. Ein selten erlebter Freudentaumel setzte ein. Heute ist von der Euphorie nicht mehr viel geblieben. Das Trennende der Deutschen ist oftmals in den Vordergrund gerückt. Die Erinnerungen an das Unrecht der Teilung sind zum Teil jedenfalls verblasst, wohl auch, weil von der hässlichen Mauer kaum noch etwas übrig ist. Eine Spurensuche von Frank Capellan.
Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden.
Ein Satz, der die Welt verändert.
Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
Worte, die sich in das Gedächtnis der Deutschen eingebrannt haben.
Mann, so glücklich immer. Ich kann meinen Bruder nach 6 Jahren wiedersehen.
Unsere Kinder, die sollen das immer so haben. Wie wir jetzt erleben. Toll.
Fast jeder hat ein Bild im Kopf, das er auch 15 Jahre danach mit dem Fall der Mauer verbindet.
Wahnsinn, taucht er auf.
Da bekam ich einen Zettel reingereicht. Eben hat Schabowski gesagt, dass die Grenzen aufgemacht werden.
Und komme an den Grenzübergang Chausseestraße vorbei, sehe Trabis da fahren, Himmel und Menschen.
Da sind wir uns nach Jahren unbekümmert um den Hals gefallen.
28 lange Jahre. Trennt die Mauer eine Stadt. Plötzlich fällt sie über Nacht.
Warum ist die Mauer gefallen? Haben Westberliner die Mauer eingedrückt?
Claudia Knappert hält die Erinnerung wach an diesen Schicksalstag der Deutschen, gerade bei denen, die ihn nicht miterlebt haben.
Also die DDR-Bürger haben immer mehr Aufstand gemacht und irgendwann hat die Regierung dann gesagt, weil immer mehr Aufstand waren, dass sie die Mauer dann einreißen.
Schüler der 5. Klasse der St. Marien-Grundschule aus Neukölln auf Spurensuche. Dort, wo noch etwas von der Mauer geblieben ist.
Und der Erste, der was findet, kriegt eine Belohnung.
Ja? Claudia Knappert muss nicht lange warten, ehe die Ersten der 10- und 11-Jährigen etwas entdeckt haben. Ihre Belohnungsbonbons ist sie schnell los. Jubelnd stürmen die Schüler auf sie zu. Wenn die junge Architektin ihre Gruppen durch die Bernauer Straße führt, dann ist das immer Geschichtsunterricht zum Anfassen. Hier, wo ein Stück Mauer stehen geblieben ist und der Blick in den einstigen Todesstreifen eine Ahnung davon gibt, was sich an Deutschlands hässlicher Grenze abspielte.
Warum wurde dieser Streifen gehakt? Was meint ihr?
Vielleicht, wenn welche heimisch rübergekommen sind, dann haben die ja darauf geguckt und vielleicht waren dann Fußspuren zu sehen.
Aha, nirgendwo lässt sich der Schrecken der Mauer so gut greifen wie dort, wo sie noch steht. Doch viel ist nicht von ihr geblieben. Meist sind es nur die Pflastersteine am Boden, die den Grenzverlauf markieren.
Also wir kommen jetzt hier in die Kommandantenstraße, wo der Euro gedruckt wird. Und überall in der Stadt ist die Mauer dokumentiert mit der Doppelsteinreihe und wir werden jetzt also gleich mit dem rechten Vorderrad im Westen fahren und mit dem linken Vorderrad im Osten.
Thomas Dietrich Lehmann lenkt sein Taxi immer an der Wand lang, wie er schmunzelnd sagt. Er will den Touristen zeigen, wo sie stand und ihre Geschichten erzählen.
Wenn die Gäste in unsere Stadt kommen, dann ist der erste Gesprächspunkt: Sagen Sie mal, wo stand denn eigentlich die Mauer?
Eigentlich ist Lehmann Pfarrer. Seit 16 Jahren. Regelmäßig steht er auch heute noch auf der Kanzel. Doch zugleich ist er ein Pfarrer auf der Taxe. Glauben im Alltag will er praktizieren und die Erinnerung an die Mauer wachhalten. Taxi-Wallfahrt oder besser Englisch Wallfahrt nennt er seine anderthalbstündige Tour entlang der heute imaginären Mauer. Für 60 Euro können 4 Personen die Droschke über das Dokumentationszentrum Bernauer Straße buchen. Dann gibt der Pfarrer Gas und erzählt.
Wir nähern uns dem Alfred-Döblin-Platz und der katholischen St. Michael-Kirche. Eine Gemeinde, die durch die Mauer geteilt war in Ost und West. Die Mauer läuft hier lang. Mit dem Sonntag, dem 13. August 1961, meldet sich der Küster beim Pfarrer. Der Küster wohnt im Westen, sieht morgens die Grenzsicherungstruppen die Mauer aufbauen, rennt rüber, sagt dem Pfarrer Bescheid, wir kommen nicht mehr rüber. Der Pfarrer rennt zur Grenze, sagt, also Leute, wir haben aber noch Gottesdienst heute. Es muss gewährleistet sein, dass die Gemeinde die Grenze passiert zum Gottesdienst und zurückkommt. Der hat also Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, dass der zuständige Abschnittsoffizier ihm grünes Licht gegeben hat. Er sagt, okay, also aber um 12 kommen sie alle wieder zurück und gehen rüber.
Lehmann weiß, wovon er spricht. Die Teilung einer Gemeinde hat er selbst miterlebt, weiter im Norden an der Versöhnungskirche, Bernauer Straße. Die Kirche im Todesstreifen, die Gemeinde im Westen. Bis 1985 ein Mahnmal der Teilung. Dann sprengen DDR-Grenztruppen das Gotteshaus. Lehmann und sein Kollege Manfred Fischer müssen das Ende mit ansehen.
1985, they destroyed the church. In one moment. Gone.
Die Fassungslosigkeit steht Fischer ins Gesicht geschrieben, als er einer Gruppe junger Norweger davon erzählt. Deprimiert waren wir. Wir hatten alle Hoffnung aufgegeben und dann der Mauerfall. Es war das überwältigendste Erlebnis in meinem politischen Leben. Du weißt nie, wie die Geschichte weitergeht. Deshalb darfst du die Hoffnung niemals aufgeben.
It was the biggest experience in my political life. I learned from this moment. You never know how history goes on.
and therefore never give up hope.
Ein Dokument muss erhalten bleiben, ein Stück Mauer zum Begreifen, das war ihm damals sofort klar. Wenn nicht hier an der Bernauer Straße, wo die Mauer wie nirgendwo anders Häuser und Familien zerschnitt, wo sonst?
War dann gleich der Kampf, sofort. Der musste ja sofort beginnen, weil sofort begann ja der Abriss durch die Mauerspächte. Da habe ich also hier gestanden an diesem Stück Mauer und habe die Leute gebeten, wochenlang ein Stück weiter zu gehen und das woanders zu machen, weil das Stück soll doch erhalten bleiben.
Auch gegen die Bagger der Grenztruppen verteidigt Fischer ein Stück Mauer, das endlich 1999 zur Gedenkstätte wird. 10 Jahre zuvor musste alles ganz schnell gehen, weg mit allem, was an das verhasste System erinnert, meint Manfred Stolpe, der heute als Minister das Zusammenwachsen Deutschlands voranbringen soll.
Die Bereitschaft des Ostens, sich voll anzupassen, auf der einen Seite, und die Überzeugung des Westens, dass man sowieso in jeder Beziehung das bessere System hat, war eine Atmosphäre, wo man damals nichts machen konnte.
Heute rächt sich, glaubt der frühere Bürgerrechtler Rainer Eppelmann, dass damals auch die Politik nicht wahrhaben wollte, dass Deutschland Ost und Deutschland West nur behutsam zusammengeführt werden konnten.
Das ist möglicherweise der Fehler, den wir 1989, 1990 begangen haben. Das ist damals die Parole gewesen, in 5 Jahren leben die in Dresden genauso gut wie die in Düsseldorf.
Doch inzwischen ist nicht nur die Mauer in den Köpfen wieder gewachsen. Weil so wenig vom Symbol der längst nicht überwundenen Teilung blieb, wird die Mauer heute sogar wieder aufgebaut. Erst vor gut einer Woche am Checkpoint Charlie. Nicht am Originalplatz, nicht so, wie sie wirklich war. Die Kritiker der Aktion sprechen von Disneyland. Davon, dass es Alexandra Hildebrand, der Chefin des Mauermuseums, doch nur darum gehe, noch mehr Geld mit der Mauer zu machen.
Am einfachsten natürlich zu sagen, das ist alles falsch. Dann mach doch richtiger.
Diesem Vorwurf hat die Stadt nicht viel entgegenzusetzen. Seit Jahren wird über ein Gesamtkonzept nachgedacht. Darüber, wie Bernauer Straße, Eastside Gallery, Checkpoint Charlie oder etwa das längst erhaltene Mauerstück am Gropiusbau als Orte des Gedenkens zusammengefasst werden könnten.
Sie können hingehen in der Welt, wo Sie wollen. Die Mauer, the Berlin Wall, ist einfach ein Markenartikel, wenn man so will.
Warum aber ist Berlin nicht in der Lage, dieses Weltsymbol im positiven Sinne zu vermarkten? Fragt Pfarrer Fischer.
Hier hat sich eine Welt verändert, ohne Tote. Das ist einmalig, das ist eine Botschaft, die von Berlin ausgehen könnte.
So ist Versöhnung, so ist Vergeben und Verzeihen.
Bei den Schülern der St. Marien Grundschule immerhin scheint diese Botschaft des 9. November angekommen zu sein.
Wie ein Loch in einer Mauer.
Cordula Kleinschroth hat ihre Klasse in der Versöhnungskapelle versammelt. In jener Kapelle, die Pfarrer Fischer mit dem Schutt des gesprengten Gotteshauses mitten im ehemaligen Todesstreifen errichten ließ. Und zum Ende der Mauererkundung singen die Schüler gemeinsam von Vergeben und Versöhnen.
15 Jahre Mauerfallbeobachtungen von Frank Capellan. Sie hören die Informationen am Morgen im Deutschlandfunk, 7 Uhr und 58. Heute der 9. November. Mit Konzerten, Andachten und Diskussionsforen wird ganz Deutschland an den Fall der Mauer vor 15 Jahren erinnert, wie auch an die Reichspogromnacht vor 66 Jahren. Der Zusammenbruch der DDR, die Freiheit für 15 Millionen Ostdeutsche, die deutsche Einheit, eine Entwicklung, die längst ihren Glanz eingebüßt hat, zumindest im Bewusstsein vieler Deutsche. Nur jeder Dritte weiß, mit dem Datum 9. November etwas anzufangen, die Wessis weitaus weniger als die Ossis, und bei den Jungen unter 30 Jahren sind es fast nur noch die Hälfte. Gleichgültigkeit oder Frustration. Darüber wollen wir nun reden mit dem Theologen Richard Schröder, Mitbegründer der Ost-SPD und sozialdemokratischer Fraktionschef in der letzten DDR-Volkskammer. Guten Morgen.
Guten Morgen, ich grüße Sie.
Herr Schröder, 15 Jahre Mauerfall. Haben Sie heute Nacht von der Mauer geträumt?
Na, geträumt habe ich nicht von der Nacht, aber ich habe mir schon überlegt, was Sie denn wohl fragen werden. Insofern war es eine Nacht des Gedenkens an die Mauer und Ihren Fall.
Im Schlaf oder bei Bewusstsein?
So halbe-halbe.
Sind Sie manchmal eher lieber ein Wessi?
Ach, wissen Sie, ich habe da gar keine Probleme. Ich habe in Ostdeutschland gelebt. Ich habe übrigens, wie meine Familie überhaupt, von der deutschen Einheit geträumt und sie für nicht so schnell möglich gehalten, und dann ist sie gekommen. Und da sind natürlich die Daten, das Erlebnis, das ist alles für mich und für alle, die es erlebt haben, unvergesslich im Osten. Da ist schon ein Unterschied. Für uns war das eben Öffnung des Gefängnistors. Für die Westdeutschen war das ein ebenso überraschendes und erfreuliches Ereignis, aber keine Öffnung eines Gefängnistors. Das ist ein Unterschied.
Sie sind ja als Realist bekannt. Jedenfalls werden Sie so in der einschlägigen Literatur häufig bezeichnet. Sind Ihre Erwartungen eingetroffen?
Also, ich sage immer, die Demokratie ist nicht nur überall in jeder Kommune im Osten praktiziert, sondern auch akzeptiert. Der Ärger, den es im Osten gibt, bezieht sich nach wie vor auf die große Arbeitslosigkeit, auch auf andere Punkte, wo sie sich nicht richtig ernst genommen fühlen. Aber wissen Sie, das nationale Zugehörigkeitsgefühl dürfte im Osten sogar stärker als im Westen sein. Wir haben nämlich keine Probleme zu sagen, wir sind Deutsche. Warum? Die SED hat es uns verboten, da wollten wir es gerade sein.
Sind die Ossis fähig zur Selbstkritik?
Ja, sie sind, das ist auch die Erfahrung vieler, die diskutieren. Sie maulen zunächst viel, auch, ich sag mal, Unsortiertes und sind sehr offen in Gesprächen. Und alle Leute, die das versucht haben, merken, dass solche Gespräche dann sehr intensiv sind und da ist auch eine beachtliche Bereitschaft, sich neue Aspekte sagen zu lassen. Matthias Platzek erzählt das so weit wie vom Wahlkampf. Wenn man sich Zeit genommen hat, hat man aufmerksame Zuhörer gehabt. Und das müsste viel mehr geschehen.
Mhm. Herr Schröder, wissen Sie, warum viele Wessis, die in den Osten kommen, permanent das Gefühl haben, sich entschuldigen zu müssen?
Ja, mir ist es in dem Maße noch gar nicht aufgefallen. Wir kennen natürlich auch andere, die sagen, hier bin ich und sage, wie es gemacht wird. Aber sich entschuldigen müssen, das kann ich mir gut vorstellen. Die 40 Jahre Bundesrepublik waren natürlich ein angenehmeres Leben in jeder Hinsicht als 40 Jahre DDR. Aber wissen Sie, es ist verkehrt, so etwas sich zu Vorwürfen zu machen, wie es umgekehrt natürlich auch verkehrt ist, dass manche den Ostdeutschen vorwerfen, warum habt ihr die Diktatur so lange ertragen und so etwas. Also ich finde, man soll auch immer mal das Moment der Dankbarkeit, ein Glück, dass ich im Westen gelebt habe, das kann man doch ohne rot zu werden sagen. Und ich sage eben, ein Glück, dass die DDR vorbei ist. Und mit ein bisschen mehr Dankbarkeit würde man ja auch die Probleme, die wir vor uns haben und bewältigen müssen, bestimmt besser angreifen.
Mhm. Herr Schröder, bleiben wir doch bei der egoistischen Perspektive. Was hat der Wessi in den vergangenen 15 Jahren gewonnen?
Also, Sie haben gemerkt, dass Weimar nicht nur ein Ort ist, der in der Literaturgeschichte vorkommt, sondern dass er wirklich existiert. Dort ist das Goethehaus. Sie haben gemerkt, dass der Thomaschor, der das Werk von Johann Sebastian Bach pflegt, tatsächlich in Leipzig anzutreffen ist. Kurz gesagt, Sie haben den Teil Ihrer Kultur, der in der Schule in allen Fächern entsprechend präsent ist, den können Sie bereisen und Sie können sehen, das sind Kulturlandschaften, die ja in nichts den großen Kulturlandschaften des Westens nachstehen. Aber der wichtigste Punkt, der am wenigsten gesehen wird, auch die Westdeutschen sind erst mit dem 3. Oktober in die Mündigkeit gekommen. Ost und West standen unter Vorbehaltsrechten der Alliierten. Sie haben sie erst am 3. Oktober eingezogen. Seitdem sind auch die Westdeutschen erst vollständig souverän. Sie haben das nicht so gemerkt, weil das ihren Alltag nicht betraf. Wir haben das deutlicher gemerkt. 450.000 russische Soldaten sind deshalb dann abgezogen hier.
Nun ist historisches Bewusstsein, Herr Schröder, ja individuell. Das heißt, es ist verschieden ausgeprägt und man hat auch verschiedene Strömungen und Zugehörigkeiten. Was antworten Sie, wenn Wessis, vor allem auch Junge, sagen, uns kommt das so vor, als sei die Einheit in erster Linie ein Verlustgeschäft?
Ich würde sagen, es gibt nichts auf der Welt, das nicht etwas kostet, aber man guckt, ob der Preis vertretbar ist. Und die Preise, die wir gezahlt haben, sind Geld und nicht Blut.
Ist das für Sie viel Geld, was in den Osten geflossen ist?
Natürlich ist das viel Geld. Das ist sogar sehr viel Geld. Das kann man gar nicht bestreiten. Und man könnte sagen, ein Glück, dass wir es hatten. Oder man kann sagen, wo ist das schöne Geld geblieben?
Was sagen Sie?
Das brauchen Sie ja mich eigentlich gar nicht zu fragen. Im Übrigen, weil jetzt manchmal diese Tonart kommt, die deutsche Einheit hat uns so viel gekostet, dass es uns jetzt schlecht geht. Ich höre von den Fachleuten, dass Wirtschaftsreformen im Westen, weil der Motor nicht mehr richtig lief, sich auch bereits 1988 als notwendig angedeutet haben. Also da muss man aufpassen, dass man der deutschen Einheit nicht die Schuld für etwas gibt, das man sowieso bewältigen musste.
Mhm. Zum Thema Geld. Wissen die Ossis, dass viel Geld geflossen ist?
Ja, sie wissen, dass viel Geld geflossen ist, aber ich muss Ihnen sagen, die Zahlen, mit denen da manche arbeiten, die verschnupfen uns natürlich auch. Denn gucken Sie mal, bei der Riesentransfersumme, da wird einbezogen die Kosten der im Osten stationierten Bundeswehr. Ja, dann können wir ja auch mal eine Transfersumme nach Bayern ausrechnen. Da gucken wir dann auch, wie viel hat der Autobahnbau in Bayern gekostet, wie viel hat Bundeswehr gekostet, wie viel haben Bundesangestellte gekostet und dann sagen wir, ein gewaltiger Transfer nach Süden.
Herr Schröder, könnte
das muss man abziehen.
Herr Schröder, zum Schluss, könnte es dennoch besser werden?
Natürlich kann das besser werden. Ich meine, Wir haben Wirtschaftsprobleme. Wir haben im Osten 18% Arbeitslosigkeit. Wir haben in Bremen 10% Arbeitslosigkeit. Ja, 10% Arbeitslosigkeit ist auch ein Ärger. Das heißt, wir haben gesamtdeutsche Wirtschaftsprobleme, besonders ausgeprägt im Osten. Und dann müssen wir das mal anpacken.
Der ostdeutsche Theologe Richard Schröder war das. Vielen Dank für das Gespräch und auf Wiederhören.
Wiederhören.
Deutschlandfunk, DLF-Magazin.
Mit Claudia Sanders am Mikrofon. Guten Abend. Eigentlich soll eine Haftstrafe der Beginn eines neuen, geläuterten Lebens für einen Straftäter sein. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus. 56% der Häftlinge werden nach ihrer Entlassung wieder rückfällig. Denn für viele von ihnen ist ein Gefängnisaufenthalt nicht das Ende, sondern der Beginn einer kriminellen Karriere. Diesen Kreislauf will das sächsische Justizministerium unterbrechen und eröffnete deshalb vor einem Jahr ein Gefängnis speziell für Täter, die das erste Mal hinter Gittern sitzen. Ein bundesweit einmaliger Versuch. Andreas Roth hat das Modellprojekt in Waldheim besucht.
Die breiten Flure im Waldheimer Gefängnis sehen wie eine Klinik aus und nicht wie ein Knast. Noch mehr verblüfft aber, wenn ein Gefangener, groß, kräftig und opulent tätowiert, so etwas sagt.
Am Anfang war ich auch dagegen, aber jetzt bin ich ganz froh, dass ich hier gelandet bin.
Mike sitzt das erste Mal in einem Gefängnis ein und er ist zum ersten Mal verurteilt. So ist es auch bei seinen 186 Mitgefangenen. In Waldheim steht Deutschlands erstes Gefängnis nur für sogenannte Ersttäter, vom Betrüger bis zum Mörder. Mike hat es schätzen gelernt, nicht in einem normalen Gefängnis sitzen zu müssen.
Da gibt es eine Menge Vorteile. Erstmal, dass hier in der Anstalt jeder Arbeit hat. Da kommt man nicht so viel auf dumme Gedanken. Ne? Man hat halt was zu tun. Dann ist man nicht so zusammen mit ganz schweren Jungs.
Es gibt Untersuchungen, auch wissenschaftliche Erkenntnisse, dass man besondere Behandlungsangebote unterbreiten sollte denjenigen, die nicht in regelmäßigen Abständen wieder straffällig werden, rückfällig werden und im Vollzug landen.
Uwe Hinz, Regierungsdirektor im sächsischen Justizministerium, hat vor 4 Jahren mit seinen Kollegen die Idee für den Ersttäterstrafvollzug entwickelt. Ihre Absicht? Verhindern, dass Menschen, die zum ersten Mal im Gefängnis sitzen, dort erst richtig in kriminelle Milieus und Verhaltensweisen hineingeraten.
Es besteht ja oftmals dann auch die Subkultur in der JVA, wo eben die eigenen Regeln bestehen, wo man sich schwer zurückziehen kann.
Weiß Andrea Görde, Bewährungshelferin am Landgericht Dresden. Jeder dritte freigelassene Straftäter, den sie betreut, wird nach einem Gefängnisaufenthalt wieder rückfällig.
Da bestehen ja auch Ängste bei den Inhaftierten. Was ist, wenn ich rauskomme? Und wenn ich jetzt jemanden schon gefunden habe in der JVA, mit dem ich jetzt, sage ich mal, einen Faden spinnen kann, besteht natürlich auch die Überlegung, wir machen das dann zusammen, wenn wir ziemlich zeitgleich entlassen werden. Und da kann es natürlich durchaus passieren, dass das Kreise zieht, dass dann neue Bekanntschaften gefunden und getroffen werden und dass dann eben auch daraus Straftaten entstehen können.
Das hier ist das älteste Gefängnis von Deutschland, seit 1716.
Jürgen Göckenjan, der junge Gefängnisdirektor, führt über den vergitterten Hof der Waldheimer Anstalt. Ausgerechnet in diesen alten Mauern wird seit einem Jahr eine kleine Revolution im Gefängniswesen geprobt.
Wir haben kleine Wohngruppeneinheiten gebildet in einer Größe von ungefähr 20 bis 27 Gefangenen, die dort gemeinsam untergebracht sind. Die können sich tatsächlich während des Tages weitgehend frei auf ihrer Wohngruppe bewegen.
Hier müssen sich viele Gefangene selbst den Wecker stellen, ihre Gemeinschaftsräume putzen und am Wochenende sogar kochen. Zudem haben sie alle einen Arbeitsplatz im Gefängnis. Mike findet das gut.
Ich denke eben auch, dass das dazu beitragen soll, dass wir Gefangene für später besser vorbereitet werden, dass wir eben nicht alles vorgesetzt bekommen und jetzt habt ihr euer Essen und jetzt werdet ihr von uns geweckt und so weiter. Wir müssen ja selber auch funktionieren noch. Ne? Uns soll ja nicht das Denken generell abgenommen werden, sondern Selbstdisziplin, die braucht man draußen auch in erheblicherem Maße. Deswegen sollte es hier drin auch nicht ganz so verkümmern.
In jedem Gefängnis gibt es Hierarchien unter den Gefangenen, Erpressungen und Gewalt. Anders, sagt Mike, in Waldheim.
Ist es hier überhaupt nicht zu spüren. Also ich habe keinen einzigen Fall, weder zu Ausländern oder zu speziellen Straftätern. Man bringt dem anderen natürlich immer das Mindestmaß an Höflichkeit und Achtung entgegen. Das ist normal.
Also früher war es durchaus so, dass tatsächlich auch mal der eine den anderen geschlagen hat. Also Sexualstraftäter standen ganz unten.
Erinnert sich Ina Zöttlein, seit 10 Jahren Sozialarbeiterin im Gefängnis Waldheim.
Die stehen heute auch noch ganz unten, aber sie werden nicht mehr geschlagen, sondern man geht halt an ihnen vorbei. Man lässt sie leben.
Man trinkt halt mit ihnen keinen Kaffee, aber man schlägt sie nicht mehr.
Ein anderes großes Problem ist in allen deutschen Gefängnissen der Handel und der Konsum von Drogen. Beides ist unter den Ersttätern in Waldheim viel weniger verbreitet als in anderen Justizvollzugsanstalten. Doch Mike bleibt realistisch.
Es taucht doch allerhand Material hier drin auf und es liegt an ihm selber, ob man dazu ja oder nein sagt.
Mike selbst ist wegen verschiedener Drogendelikte und Körperverletzung verurteilt. Nun nimmt er in Waldheim an einer Suchtberatung und einem Anti-Aggressionstraining teil.
Das wird auch gegenseitig akzeptiert. Da gibt es keine Lasterei oder dummes Gerede.
Also früher geschah es sicherlich mehr aus Muss, aus dem Zwang der Gefangenen heraus. Also die kamen zwar zum Psychologen, weil das verordnet wurde oder mit empfohlen wurde in der Vollzugsplankonferenz, aber es war eine innerliche Abwehr der Gefangenen. Also die gingen dann zum Psychologen, gingen dann auf das Zimmer des Psychologen und sagten dann, ach ja, ich sag's mal jetzt beim Dachdecker, naja, was der dann wieder erzählt hat, und hat es einfach abgewertet für sich, dass er zum Psychologen geht.
Erzählt der Gefängnispsychologe Roland Kälberer, der seit 8 Jahren in Waldheim arbeitet.
Ja, es wäre früher nicht möglich gewesen, für einen Gefangenen sich mit mir in den Lichthof zu setzen und andere Gefangene hätten das mitbekommen. Dabei bekommen, ey, du bist ein Anscheißer, was willst du denn beim Psychologen, warum redest du mit dem?
Heute melden sich Gefangene freiwillig bei Roland Kälberer zum autogenen Training an oder kommen bei persönlichen Problemen in sein Büro. Auch in der Suchtberatung und Therapie haben sich die Vorzeichen geändert, berichtet Sozialarbeiterin Ina Zöttlein.
Jetzt geht der Gruppendruck in die positive Richtung. Und die jetzt sagen, na, ich probier's, na, dann gehe ich mit dir und probier's halt auch. Na, das war gar nicht so schlimm, na, dann mache ich das auch.
Dass all dies in Waldheim anders ist als in anderen Gefängnissen, das hat vor allem einen Grund. Für die Gefangenen, die hier einsitzen, ist die Zukunft noch offen. Sie sind einmal verurteilt worden und es soll ihr letztes Mal gewesen sein. Ihr Bezugspunkt ist die Welt da draußen, nicht das Knastuniversum drinnen. Auch für Mike.
Persönliche Pläne. Also ich habe ein liebes Mädchen draußen, die wartet auf mich. Ich möchte ganz, ganz viel Zeit mit ihr verbringen, berufliche Pläne. Ich bin eigentlich seit 1990 selbstständig. Möchte es eigentlich auch gern weiter bleiben. Das heißt, ich habe draußen ein Tattoo-Studio und ein Piercing-Studio am Laufen. Das ist ein Traumjob.
Wie viele von Mikes Mitgefangenen noch einmal in einem Gefängnis landen werden, wird sich erst nach einigen Jahren sagen lassen. Doch auch wenn die Rückfallquote nur um einige Prozentpunkte sinkt, hat sich der Waldheimer Versuch bereits gelohnt. Menschlich und finanziell. Denn den Steuerzahler kostet er keinen Euro zusätzlich. Ganz im Gegensatz zum Gefängnisaufenthalt eines rückfälligen Straftäters.
Andreas Roth über das Modellprojekt in der JVA Waldheim. Während in den vergangenen Jahren die Zahl der verdächtigen Straftäter mehr oder minder konstant geblieben ist, hat sich eine Zahl allerdings deutlich verändert. Die derjenigen Täter, die vom Gericht zu Haftstrafen verurteilt worden sind und damit ins Gefängnis müssen. Während im Jahr 1995 bundesweit noch 41.000 Menschen hinter Gittern saßen, waren es im vergangenen Jahr mehr als 62.000.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind. Und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021, Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 4-19-18. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten. 10, sehr gut. Und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 285. Je niedriger die Produktionskosten sind, desto höher sind die Gewinne und je größer die Arbeitslosigkeit ist, desto leichter wird es für die Firmen, die Beschäftigten so einzusetzen, dass sie fürs gleiche Geld mehr leisten. Dem dient die Flexibilisierung der Arbeitszeit. Die Arbeitszeit richtet sich nach dem Tarifvertrag, den Arbeitgebervertreter und Gewerkschaften für einen Wirtschaftszweig, zum Beispiel für die Metallindustrie, flächendeckend für alle Firmen in einem bestimmten Gebiet, zum Beispiel Südwestdeutschland, vereinbaren. Da stand zum Beispiel, dass man sich auf die 38-Stunden-Woche geeinigt hatte, dass die reguläre Arbeitszeit höchstens 9 Stunden am Tag dauern sollte und dass die Firmen für Überstunden 120% des Lohns für normale Arbeitsstunden bezahlen mussten. Dazu kam eine Spätschichtzulage von vielleicht 30% für Arbeit nach 19 Uhr und eine Sonntagszulage von 50% oder 100%. Solche Tarifverträge gibt es immer noch, aber sie werden immer seltener. Denn die Arbeitgeber sagen, wenn die Gewerkschaften nicht zur Flexibilisierung bereit sind, verlagern sie die Produktion ins Ausland. Tarifverträge gelten eigentlich nur für die Gewerkschaftsmitglieder, praktisch aber für alle, denn die Firmen können diejenigen, die nicht in der Gewerkschaft sind, nicht schlechter behandeln. Letztes Jahr hatten schon 68% der deutschen Betriebe mit mehr als 499 Beschäftigten Arbeitszeitkonten eingeführt. Das bedeutet meist, dass Überstunden nicht mehr bezahlt werden, sondern dadurch ausgeglichen werden, dass man zu Hause bleibt, wenn nicht viel zu tun ist. Meist soll der Ausgleich von Überstunden durch Freizeit innerhalb eines Monats erfolgen, aber auf zwei Schiffswerften, die einem norwegischen Konzern gehören, hat man schon Jahresarbeitszeitkonten und auch dabei ist man noch flexibel und übernimmt Guthaben an Arbeitsstunden teilweise auch ins nächste Jahr. Der Chef der Werft in Wismar hat gesagt, dass dort das Jahr für die Arbeitszeitkonten nicht mehr mit dem Kalenderjahr am 31. Dezember endet, sondern manchmal auch ein bisschen darüber hinausgeht. Dann muss der Betriebsrat, also die Vertretung aller dort Beschäftigten, zustimmen, aber das tut er. Dabei richtet man sich nur nach den Produktionsbedingungen für die Schiffe und nicht danach, dass es den Arbeitern lieber wäre, wenn sie jeden Tag zur gleichen Zeit zur Arbeit gehen und zur gleichen Zeit nach Hause gehen könnten. Der Betriebsratsvorsitzende hat gesagt, sie können durch unbezahlte Überstunden auf dem Zeitkonto bis zu 100 Arbeitsstunden ansparen und wenn nicht genug zu tun ist, bleiben sie bis zu 75 Stunden zu Hause und müssen dann später, wenn sie gebraucht werden, 75 Stunden zusätzlich arbeiten, für die sie das Geld schon bekommen haben, als zu wenig zu tun war. Wenn es die Situation verlangt, könnte jemand einen Monat lang nicht zur Arbeit gehen. Erst wird das Guthaben auf seinem Zeitkonto ausgeglichen und dann kommen noch bis zu 75 Stunden dazu, für die er dann später Überstunden machen muss. Nach dem Flächentarifvertrag für Werften wäre das nicht möglich, aber die Betriebsleitung hat schon 2003 mit dem Betriebsrat der Werft einen Änderungsvertrag abgeschlossen. Als weniger Aufträge kamen, wollte die Werftleitung 150 Beschäftigte entlassen. Daraufhin haben alle diesen Kollegen Arbeitszeit und Lohn abgegeben, obwohl man in der ehemaligen DDR sowieso schon 20% weniger verdient als im Westen. Bei entsprechend weniger Lohn wurde die 38-Stunden-Woche durch die 37-Stunden-Woche ersetzt. Dadurch, dass die vorhandene Arbeit auf alle aufgeteilt wurde, konnten die, die entlassen werden sollten, im Betrieb bleiben. Im Sommer war auf der Werft so viel zu tun, dass es keine Betriebsferien gab. Man konnte nur individuell Urlaub nehmen und für die meisten gab es erst Urlaub, als der Sommer schon vorbei war. Wer aber doch im Sommer Urlaub nehmen wollte, obwohl da besonders viel zu tun war, bekam nur 2 Wochen Urlaub. Der Werftchef hat dem Reporter vom Deutschlandfunk gesagt, trotz allem ermöglichen wir allen Mitarbeitern, die im Sommer Urlaub haben wollen, wenigstens 2 Wochen Urlaub. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 285. Danke.